Ich grüße meine Oma in Braunschweig, schrieb Uli Hannemann in der Taz und klang dabei nah am Wahnsinn. Denn eigentlich wollte er in seinem Artikel die Pro7-Fernsehshow Deutschlands dümmster Promi besprechen. Das unterirdische Niveau dieses Formats ließ ihn allerdings derart verzweifeln und am Rad drehen, dass er mitten im Text bemerkte: Im Grunde ist hiermit alles Wesentliche bereits gesagt, doch ich schreibe einfach weiter, weil ich es kann. Das war schon lustig, was er da in der linksalternativen Taz schrieb. Linke sind nicht nur die besseren Menschen, sondern auch die lustigeren, behauptete die linke Wochenzeitung Der Freitag auf dem Titelblatt und druckte dazu eine Fotomontage ab. Karl Marx mit bunter Perücke und roter Clownsnase. Die Vorsitzende der Partei Die Linke, Ines Schwertner, fiel allerdings nicht durch Humor auf in ihrem Artikel für die Zeit. Aber es ging ja auch um eine ernste Angelegenheit in ihrer Erwiderung auf Zeitredakteur Jens Jessen. Der hatte nämlich der politischen Linken eine Mitschuld am Aufstieg der Rechten gegeben. Schwertner empfand ihre Partei und die politische Linke überhaupt dagegen als Sündenbock. So fällt auf, dass Jens Jessen in seinem Artikel zwar für mehr Materialismus plädiert, zugleich aber keine einzige ökonomische Erklärung für das Erstarken der Rechten liefert und sich stattdessen mit kulturellen Phänomenen begnügt, schrieb Ines Schwertner in der Zeit. Wer aber Gendersternchen zur allgemeinen Ursache rechter Landgewinne erklärt, betreibt genau das Spiel, das er anderen vorwirft. Er überhöht kulturelle Fragen und springt über das Kulturkampfstöckchen der Rechten, die auf die eigentlichen Alltagssorgen der Menschen keine Antworten haben. Als würde er darauf reagieren, schrieb Claudius Seidel in der Süddeutschen: Man sollte die Kulturkämpfe verweigern. Je länger sie dauern, desto dümmer werden alle Kämpfer davon. Schon das Denken in Kulturen hält die britische Althistorikerin Josephine Quinn für problematisch, weil so von klar definierten Grenzen ausgegangen werde. Menschen würden aber in Wirklichkeit viel grenzenloser denken, als man meinen könnte, erzählte Quinn im Interview mit dem Spiegel. Das Konzept des Westens hält sie dementsprechend für eine Illusion und hat darüber ein Buch geschrieben. Und wie kann man selbst weniger in Kulturen denken? Wir neigen zum Beispiel dazu, Differenzen innerhalb von Gruppen auszuradieren, indem wir sie mit Artikeln versehen. Die Engländer, die Deutschen, sagte Josephine Quinn. Ohne den Artikel wären die Bezeichnungen viel offener. Ein kleiner Schritt für eine bessere Welt. Sollten wir also auch in Zukunft nur noch von Affen anstatt von den Affen sprechen? Schließlich waren es nicht irgendwelche Affen, sondern ganz bestimmte, über die Silvia Staude Erstaunliches berichtete. Diese Affen nämlich scheinen ein den Menschen ähnliches Verständnis von Körperschmuck zu haben. Seit 2014 wurde bei Schimpansen in Sambia beobachtet, dass sie sich Gräser in die Ohren stecken. Einfach so, aus Spaß an der Deko offenbar, schrieb Staude in der Frankfurter Rundschau. Was einer anfing, machten andere nach. Nun hat kürzlich noch eine weitere Schimpansengruppe das mit den Gräsern im Ohr übernommen und die Sache mit dem Körperschmuck erweitert. Die Tiere stecken sich Gräser und Stöcke ins Hinterteil und laufen damit herum. Die Überleitung vom Körperschmuck bei Affen zur Mode des nun gestorbenen Giorgio Armani ist natürlich eine Unverschämtheit und auch ein Fehlgriff, denn seine Mode war schmucklos elegant. Aus den früher oft noch uniformartigen Sakkos entfernte er Polster und Einlagen, schrieb Christoph Sator im Tagesspiegel in seinem Nachruf auf den italienischen Modedesigner. Armani hat den Anzug in ein erotisches Kleidungsstück verwandelt, den menschlichen Körper zum Objekt des Begehrens gemacht, urteilte Barbara Finken in der Süddeutschen. Könnten wir uns einen knallgoldenen Trainingsanzug, gezeichnet Armani, vorstellen? Fragte sie rhetorisch und schrieb: Alles Bling-Bling war ihm fremd. Ganz viel Bling-Bling mit etlichen Stars gab es bei den Filmfestspielen in Venedig. Aber künstlerisch habe Flaute geherrscht, berichtet Jan Küveler in der Welt am Sonntag und begründet das mit der emotionalen Dynamik der Filme. Beschriebe der dramatische Bogen ihrer Handlungen den Parabelflug eines aus Nordkorea abgeschossenen Sprengkörpers, er plumpste kurz hinter Japan ins Meer. Catherine Bigelows A House of Dynamite über eine nukleare Bedrohung habe jedoch den Goldenen Löwen verdient. Tatsächlich erhalten hat ihn aber Father, Mother, Sister, Brother von Jim Jarmusch und damit ausgerechnet der Film, den Küveler als öde Familienaufstellung verreist. Oder hat er den Film gar nicht verstanden? Der Text der deutschen Nationalhymne dürfte für 60% der Bevölkerung vollkommen unverständlich und für 30% schwer verständlich sein, schrieb, inspiriert von Bodo Ramelows Vorschlag, die Deutschen über eine neue Hymne abstimmen zu lassen, Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. What the fuck ist des Glückes Unterpfand? Hat das irgendwas mit Dosenpfand zu tun?